Weihnachtsgeschichten habe ich meine Predigt heute überschrieben. Ich werde also nicht nur eine Weihnachtsgeschichte anschauen, sondern drei. Es gibt ja drei in der Bibel. Ja, heute ist der erste Weihnachtstag. Die Schlacht ist geschlagen. Die Geschenke sind verteilt. Wie war es bei euch? Wer hat gewonnen? Man hört ja oft, dass nach so einem Heiligabend der Haussegen in vielen Familien schief hängt. Ich hoffe, bei euch ist alles gut gegangen und ihr habt also nicht nur die Geschenke im Mittelpunkt gehabt, sondern bei euch war auch wirklich Jesus im Mittelpunkt. Der Trubel und die Hetze der Vorweihnachtszeit haben sich hoffentlich bei euch gelegt und wir finden etwas Zeit, um uns mit dem eigentlichen Kern und Inhalt von Weihnachten zu befassen. Sicher hat uns die Weihnachtsgeschichte, die wir gestern hörten, auf die Geschehnisse vor 2000 Jahren eingestimmt. Jesus, der Retter und Messias, ist geboren. Gott ist Mensch geworden, um uns zu retten und um uns zu erlösen. Meistens wird ja die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen. So war es auch gestern. Sie ist die ausführlichste und sie gilt auch als Drehbuch für unzählig viele Krippenspiele und Weihnachtsaufführungen. Es gibt aber noch mehr Weihnachtsgeschichten in unserer Bibel. Ich meine damit nicht die Hinweise in den Psalmen und bei den Propheten, sondern die Geschichten in den Evangelien. Wir finden sie bei Matthäus, bei Lukas und bei Johannes. Nur Markus, der tanzt ein bisschen aus der Reihe, der beginnt sein Evangelium etwas anders. Aber wer nun glaubt, er findet in seiner Bibel drei gleichlautende Berichte, der hat sich getäuscht. Es sind zwar schon die gleichen Eckdaten, die Details und die Schwerpunkte sind jedoch sehr unterschiedlich dargestellt. Nun versteht sich die Bibel natürlich nicht als ein historisches Kompendium, die gefüllt ist mit harten wissenschaftlichen Fakten. Die Bibel ist vielmehr ein geistliches Handbuch, eingegeben vom Heiligen Geist, um uns Gottes Willen und Plan aufzuzeigen. Und so ist es auch gar nicht verwunderlich, wenn die verschiedenen Autoren der Evangelien unterschiedliche Schwerpunkte und Sichtweisen haben. Es wird zum Beispiel niemand von uns die Weihnachtsgeschichte als wissenschaftlichen Beleg heranzuziehen, wenn man eine astronomische Erklärung für den Stern von Bethlehem sucht. Das wäre falsch. War es denn nun ein Komet? War es eine Sternschnuppe? War es eine besondere Konstellation am Himmel? Darüber gibt uns die Bibel keine eindeutige Aussage. Das zu begründen, bedarf es anderer Methoden. Was Fakt ist, und darauf kommt es an, die drei Weisen haben ein besonderes Himmelsereignis beobachten können und wurden auch dadurch zum Stall geleitet. Apropos Stall, war es nun ein Stall oder war es eine Hütte oder war es eine Grotte? Wir sagen so selbstverständlich im Stall und in der Krippe, aber es steht mit keinem einzigen Wort in der Bibel, dass es ein Stall war. Ich war vor einigen Jahren in Bethlehem und bin natürlich auch in dieser Kirche gewesen und da muss man den Kopf einziehen und ein bisschen kriechen und dann kommt man in eine Grotte. Und das ist, sagt die Überlieferung, ob das stimmt, ist natürlich genauso mit einem Fragezeichen versehen. Dort wäre Jesus geboren. Man hat da so seine romantischen Vorstellungen, aber darauf kommt es unterm Strich ja gar nicht an. Für uns ist es gut und wichtig, dass es die Weihnachtsgeschichten in drei Evangelien gibt. Durch die verschiedenen Betrachtungsweisen wird auch unser Horizont aufgeweitet und wir erhalten ein viel reicheres und tieferes Bild von Weihnachten. Ich möchte uns heute Morgen aus jeder der drei biblischen Schilderungen einen kleinen Ausschnitt vorstellen. Mir sind dadurch drei Aspekte von Weihnachten wichtig geworden, die es sich lohnt zu vertiefen. Die ganze Geschichte ist ja gut geläufig, wird sie doch alle Jahre wieder vorgetragen. Den ersten Blick möchte ich auf die Schilderung von Lukas werfen. Hier ist es eine Gruppe Menschen, die anfangs eher am Rande stehen. Ich lese einige Verse aus Lukas 2, die Verse 8 bis 18. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windlein gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Die Hirten. Wir wissen nicht, wie viele es waren und warum ausgerechnet sie die himmlische Botschaft hörten. Es sind auf jeden Fall einfache Menschen aus dem Volk, aus einem eher niedrigen Stand. Sie haben eine unglaubliche Erscheinung. Wenn ich mir das so vorstelle, ich bin nachts im Stockfinsteren auf dem Feld bei den Schafen, da gab es noch keine Radios, die man hören konnte, keinen Walkman, keinen Knopf im Ohr. Und auf einmal ist da ein Licht und eine Stimme spricht vom Himmel. Die waren in ihrer tiefsten Seele, waren die erschrocken und erschüttert. Der Engel des Herrn verkündigt ihnen, diesen einfachen Männern, diesen Hirten, als Ersten die Geburt des Heilandes. Den Hirten war sofort klar, um wen es ging. Es ging um den lange erwarteten Heiland und Messias. Die Botschaft wird mit einer solchen Autorität überbracht, dass keiner von ihnen an ihrem Wahrheitsgehalt zweifelt. Der Heiland in einer Krippe? Genau, das ist das Zeichen, woran sie ihn erkennen sollten. Und für mich ist das der erste Punkt, den es gilt festzuhalten. Wenn du deinen Retter suchst, wenn du deinen Heiland suchst, dann gehe nicht nach dem vermeintlich Offensichtlichen. Folge der Stimme deines Herzens und der Stimme Gottes, die zu dir spricht. Die Hirten eilen und finden alles, so wie es der Engel sagte. Das ist ja eine etwas kindliche Darstellung. Hier ist es ein Stall. Und natürlich die üblichen Tiere, die da drin sind. Und die Hirten gehen dorthin, lassen alle stehen und liegen. Sie finden alles so, wie der Engel sagte. Und nun geschieht etwas ganz Wichtiges. Ich habe es schon in der Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Sie breiteten das Wort aus, das zu ihnen vor diesem Kind gesagt war. Die Hirten waren die Ersten, die die frohe Botschaft und das Evangelium von Jesus weitergaben. Ist mir früher bei der Weihnachtsgeschichte nie aufgefallen, dass die Hirten alles stehen und liegen ließen, zur Krippe, in den Stall gingen und dort erfahren haben, es ist Jesus, der Sohn Gottes, und dann gehen sie heraus und breiten die Nachricht vom Kind aus. Das waren die ersten Evangelisten. Das Zeugnis der Hirten gaben Maria und Josef eine himmlische Bestätigung und hoben die Geburt Jesu aus ihrer Anonymität in eine neue Dimension. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Hier habe ich mal ein Bild, wie das so ausgesehen haben könnte. Ganz einfache Männer, die sind erfüllt von der Freude vom Kind im Stall und es ist ihnen wichtig, diese freudige Nachricht an andere weiterzugeben. Weihnachtsgeschichten, die zweite. Ich lese aus Matthäus 2 und dort die Verse 1 bis 11. Als Jesus geboren war in Bethlehem zu Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten Micha, und du Bethlehem Ephrata im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich kommen kann und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein geboren war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Weisen aus dem Morgenland. Was hier so scheinbar wie aus dem Märchen formuliert ist, beinhaltet doch einigen Sprengstoff. Was Luther mit Weise übersetzt, heißt eigentlich Magier oder Sterndeuter oder Astrologen. Und was mit Morgenland umschrieben ist, das sind die Länder östlich von Juda, östlich von Israel, heidnische Länder. Es handelt sich also streng genommen um heidnische Astrologen. Müsste sich eigentlich jedem frommen Christen, müssen sich die Fußnägel hochklappen, was wir so mit Heilige Drei Könige umschreiben. Ne? Im Grunde genommen haben die ja mit dem ganzen Geschehen überhaupt nichts am Hut. Und diese Magier, diese Astrologen haben aus den Schriften und Sternen die Ankunft eines neuen Königs vorausgesagt. Die wussten natürlich nicht, dass es um den Heiland oder um den Messias ging. Die wussten nur, ein großes Ereignis steht bevor und haben das da in ihren Schriften gedeutet. Es muss ein neuer König sein, der da durch diesen Stern oder durch diese Sternkonstellation angezeigt wird. Denn der Messias war in den Ländern, aus denen die Männer kamen, überhaupt kein Thema. Sie folgen dem Stern und kommen nach Jerusalem. Dort fragen sie natürlich nach dem neugeborenen König. Und wo geht man da zuallererst hin? Eigentlich zum König oder zu denen, die ganz nahe mit der Macht oder mit diesen Dingen zu tun haben. Herodes, der amtierende König, er ist ja kein richtiger König, denn Juda war ja eine römische Provinz, er war ja eigentlich nur ein besserer Statthalter, der hat schon die Säge gehört, die an seinem Stuhl sägt, und er wollte alles tun, um diesen Konkurrenten auszuschalten. Er lässt die Schriftgelehrten, also die frommen Leute von Juda, forschen und erfährt, die haben da in der Bibel gewälzt, in ihren alten Propheten, dass eigentlich Bethlehem der Ort ist, wo der neue König, wo der König der Juden geboren werden soll. Bethlehem ist die Stadt der Geburt. Er hat Angst um seine Position, und was macht er? So eine richtig schöne Intrige. Er lässt die Weisen zu sich kommen und sagt ihnen, geht ihr mal dorthin, guckt, spioniert das für mich aus, und wenn ihr herausgefunden habt, wo das Kind ist, dann sagt es mir gleich, dann kann ich auch hinkommen und kann diesem Kind meine Anbetung, meine Ehrerbietung bringen. Sie sollen den genauen Aufenthaltsort des neuen geborenen Kindes herausfinden. Und dann leitet sie weiter, genau dahin, wo das Kind war. Ausgezogen, um einen König zu finden, gelangen sie an einen Ort, wo zwar ein Kind ist, aber in einer absolut nicht königlichen Umgebung. Aber ihnen wird sofort klar, dass dieses Kind ein König ist. Obwohl das Umfeld überhaupt nicht königlich ist, eine Krippe, Stroh, die Tiere im Stall oder in der Grotte oder was auch immer es war, auf jeden Fall ist es kein Palast, keine seidenen Betten, sondern es ist eine ganz einfache Umgebung. Und trotzdem erkennen sie sofort, dieses Kind ist etwas ganz Besonderes. Und mehr noch, sie sehen, dieses Kind ist ein König, und ihre Erkenntnis geht noch weiter. Sie erkennen, dieses Kind ist Gott. Sie fallen vor ihm nieder und beten es an. Und dieser Vers hat mich sehr beeindruckt, wie diese drei Männer, ob es drei waren, wissen wir ja nicht, wir haben das ja auch später erst so interpretiert, diese Weisen, diese heidnischen Astrologen erkennen, das Kind im Stall ist Gott. Und sie fallen vor diesem Kind nieder und beten es an. Und das ist eine angemessene Reaktion auf Gott, auf seine Gegenwart, in die Anbetung zu gelangen. Die Weisen huldigen dem Kind und bringen ihre Geschenke dar. Das ist ein Bild aus einer Krippe von Kindern gestaltet. Hier sehen wir die drei Weisen, wir sehen auch Maria und Josef und das Kind. Sie bringen ihre Geschenke dar, die sie für den König mitgebracht haben. Wir haben es vorhin schon gehört, Gerhard hat es ja vorgelesen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe, das sind natürlich Symbole, und im Laufe der Kirchengeschichte hat man dafür sehr viele Interpretationen gefunden. Ich habe mal beispielhaft zwei herausgegriffen. Gold steht für den König. Weihrauch steht für den Gott. Und Myrrhe, wir haben es vorhin im Lied auch gesungen, Myrrhe steht für den sterbenden Christus am Kreuz. Thomas von Aquin hatte einen anderen Vorschlag der Deutung dieser drei Geschenke, ist etwas pragmatischer. Er sagte, Gold ist für die Armut der Mutter. Und Myrrhe ist für die Gesundheit des Kindes. Und Weihrauch ist gegen den Gestank im Stall. Kommen wir zur dritten Geschichte. Sie ist zugleich die schwierigste, weil sie so gar keine Weihnachtsgeschichte ist und so gar kein weihnachtliches Vokabular enthält. Und doch geht es eindeutig um das Weihnachtsgeschehen. Gerhard, du hast sie uns vorhin vorgelesen aus Johannes 1. in einer Übertragung. Ich möchte sie noch einmal lesen, die Verse aus der Übersetzung nach Luther. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn die anderen Evangelisten mehr auf Geschehnisse und auf die Schilderung von Ereignissen konzentrieren, finden wir bei Johannes einen ganz anderen Ansatz. Bei ihm stehen mehr die geistlichen Aspekte im Vordergrund. Sein Evangelium ist auf Christus hin ausgerichtet. Es ist ein christozentrisches Evangelium. Er ist ja der, der eine ganz enge Beziehung zu Jesus hatte. Wir lesen ja, dass er der Jünger ist, der Jesus besonders lieb hatte, der an seiner Seite lag. Und von daher hat auch Johannes einen etwas anderen Blick, einen ganz wichtigen, als die anderen Evangelisten. In den wenigen Versen unseres Textes finden wir eigentlich Gottes Plan mit der Welt. Von Anfang der Schöpfung finden wir es, und wir finden auch die Aufgabe, die Jesus eigentlich hatte. Ich habe hier ein Bild gefunden. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, dieses auszudrücken. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und alles ist durch dieses Wort geworden. Man hat ja keine Bilder davon, und es ist hier eine allegorische Darstellung. Wir sehen oben diesen roten Kreis, diesen roten Ring, und wir sehen zwei schöpfende Hände. Und der Künstler wollte damit diesen Vers Johannes 1, Vers 1 zum Ausdruck bringen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Was uns später als Kind in der Krippe begegnet, ist Gott selbst. Jesus, das Wort, war und ist von Anbeginn an ein Teil des dreieinigen Gottes. Nicht Gott gleich oder göttlicher Natur, wie manche etwas abschwächend sagen, sondern er ist von Anfang an Gott gewesen. Keine Notlösung von Gott, um uns mit sich selbst zu versöhnen, sondern er war ganz von Anfang an in die Schöpfung integriert, und er war ganz von Anfang an, war er bei Gott, und er war Gott. Gott selbst. Alle Schöpfung ist durch ihn geworden. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Die Weisen im Stall haben schon den Richtigen angebetet. Jesus, den Schöpfer und den Herrn des Himmels. Und dann lesen wir in Vers 10, er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Unerkannt im Stall kommt er in die Welt. Und was macht die Welt? Nach einer kurzen Aufregung geht sie zur Tagesordnung über. Vers 11 drückt es noch drastischer aus. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist auch so eine kleine Weihnachtsgeschichte, die Flucht nach Ägypten. Als Herodes mitbekam, dass da ein Kind in Bethlehem geboren wurde, hat er kurzerhand den Befehl gegeben, alle Knaben unter 2 Jahren zu töten. Und so musste Jesus als Baby, als kleines Kind mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Die Seinen nahmen ihn nicht auf, obwohl er in sein Eigentum kam. Das beginnt hier mit der Flucht in Ägypten oder schon vorher in der mangelnden Herberge, im Stall, in der Grotte. Und es endet am Kreuz von Golgatha. Aber jetzt dürft ihr nicht meinen, wenn da in unserer Bibel von den Seinen die Rede ist, dass damit nur die Israeliten gemeint sind, sondern damit sind wir alle gemeint. Die Seinen, das ist seine komplette Schöpfung. Und erst wenn du, Jesus, die Herberge in deinem Herzen öffnest, wenn du ihn aufnimmst, dann gilt auch für dich die Aussage in Vers 12 unseres Textes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann kannst du stimmen, wenn du ihn aufgenommen hast in deinem Herzen, in den Vers 13. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe aus diesen 3 Weihnachtsgeschichten 6 Punkte herausgegriffen, die mir wichtig waren und die möchte ich euch hier nochmal zeigen. Vorher noch ein Bild, wie das aussehen könnte. Du kannst das natürlich auch nach außen bezeugen, indem du ein solches T-Shirt anziehst. Da steht drauf, Kind Gottes. Habe ich im Internet gefunden, kostet glaube ich 11 Euro oder sowas. Das, was in deinem Herzen ist, kannst du dann auch noch vor deinem Herzen auf deiner Brust tragen. Ja, das sind die 6 Punkte, die mir wichtig geworden sind in diesen 3 Weihnachtsgeschichten. Die erste, Weihnachten ist eine Offenbarung Gottes für alle Menschen. Nicht für eine bestimmte Klasse, für eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern für alle Menschen. Und das wird beispielhaft deutlich. Auf der einen Seite die Hirten, ganz einfache Männer vom Volk. Und auf der anderen Seite als Gegenextrem die heidnischen Astrologen, die Weisen aus dem Morgenland. Eine ganz große Bandbreite. Und ich denke, dazwischen wirst du dich irgendwo finden lassen. Der zweite Punkt, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Er ist wahrer Mensch und er ist wahrer Gott. Er ist kein Prophet, er ist kein besonders guter Mensch gewesen, sondern er ist wahrer Gott. Und dem muss sich alles andere unterordnen. Jesus ist wahrer Gott. Wenn du ihn finden willst, folge der Stimme deines Herzens. Und der vierte Punkt, nimm ihn auf und du bist sein Kind. Diejenigen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Kraft, Gottes Kinder zu sein. Das Erkennen von Jesu wahrer Natur führt zur Anbetung. Wer erkennt, wer Gott ist, wer Jesus ist und wie er ist, der muss ihn anbeten. So wie es bei den Weisen aus dem Morgenland war. Die konnten gar nichts anderes machen, die mussten niederfallen, die mussten dieses Kind anbeten. Sie mussten es verherrlichen und sie wussten genau, es ist Gott, es ist der König des Himmels. Und der letzte Punkt, wenn du ihn gefunden hast, gib diese Botschaft weiter. Nimm dir die Hirten als Vorbild, halt es nicht für dich fest, sondern geh hinaus und erzähle freudig weiter, was du mit ihm und durch ihn erlebt hast. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine fröhliche Weihnachten und vielleicht noch ein paar Stunden, die ihr Zeit habt, noch über Weihnachten nachzudenken. Amen.